Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bariatrisch Stark Du, deinem Podcast für Selbstliebe, Leichtigkeit und nachhaltigen Erfolg nach der Magenverkleinerung. Schön, dass du auch heute wieder reinhörst, denn heute sprechen wir mal ganz in Ruhe über ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber so, so, so wichtig ist. Das MMK, also die offizielle Vorbereitung auf deine bariatrische OP. Was steckt denn eigentlich dahinter? Wie läuft das Ganze ab und warum kann es dir so sehr helfen, nicht nur operiert zu werden, sondern wirklich zu wachsen? Stell dir vor, du möchtest zu einer großen Reise aufbrechen. Was brauchst du? Genau, einen gut gepackten Koffer. Und dieser Koffer, das ist das MMK. Ich erinnere mich noch genau daran, wie ich damals am Anfang stand. Alles war neu und es war total verwirrend und dieses MMK klang für mich erstmal wie so ein Pflichtprogramm. Aber rückblickend war es wirklich das Fundament, auf dem ich mein neues Leben aufgebaut habe. Und deshalb nehme ich dich heute mit und wir schauen uns an, was das MMK wirklich ist, warum es Sinn macht und wie du es bestmöglich für dich nutzen kannst. Also, lass uns am besten direkt loslegen. Jetzt habe ich ja ganz häufig die Abkürzung MMK benutzt und ich möchte dir einmal kurz erklären, was hinter diesen drei Buchstaben steht. Es steht nämlich für multimodales Konzept. Und das klingt jetzt erstmal sehr hochtrabend, heißt aber im Grunde, du bekommst Unterstützung aus mehreren Fachrichtungen, um dich optimal auf deine Magenverkleinerung vorzubereiten. Ja, und es ist Pflicht, zumindest in Deutschland, wenn du die Kosten von der Krankenkasse übernommen haben möchtest für die OP. Aber glaube mir, ich sehe es jetzt im Nachgang auch wirklich als ein Geschenk. Und das MMK besteht in der Regel aus drei großen Säulen. Die erste Säule ist die sogenannte Ernährungsberatung. Das heißt, du lernst zusammen mit einem Ernährungsberater, einer Ernährungsberaterin, was dein Körper wirklich braucht, wie du dich nach der OP ernähren kannst und warum Diätgedanken, wie du sie vielleicht von ganz, ganz vielen Jahrzehnten vorher schon kennst, hier fehl am Platz ist. Die zweite große Säule ist die psychologische Begleitung und hier geht es darum, alte Muster zu hinterfragen. Also warum isst du? Wie isst du? Was bedeutet dein Gewicht emotional für dich? Welche Ängste, Wünsche, Hoffnungen bringst du mit für die OP? Und die dritte große Säule ist Bewegung und Aktivität. Und du musst keinen Marathon laufen oder dein Leben nur noch aus Sport bestehen lassen, aber Bewegung sollte Teil deines neuen Lebens werden. Und es geht darum, Freude an Aktivitäten zu entwickeln, die zu dir passen. Und was ich damals super hilfreich fand, das war das erste Mal, dass nicht nur mein Gewicht angeschaut wurde, sondern dass im Prinzip alle Komponenten meines Lebens betrachtet wurden und ich als Mensch, also wirklich komplett holistisch. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist denn ein MMK so wichtig? Das ist ja jetzt auch nichts Neues, ne? So was du da gerade erzählt hast, Annika. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ohne das MMK hätte ich mich damals vielleicht einfach nur operieren lassen und gehofft, dass alles besser wird. Und wahrscheinlich wäre ich nach Monaten, im besten Fall vielleicht nach ein paar Jahren, wieder an dieselben Grenzen gestoßen. Und durch die Vorbereitung habe ich vorher verstanden, dass die OP nur ein Werkzeug ist, aber kein Zauberstab oder Wunderstaub oder wie auch immer. Das heißt, ich habe gelernt, Verantwortung anzunehmen und habe aber gleichzeitig immer im MMK sehr, sehr viel Rückhalt bekommen. Und das hat mich stark gemacht. Zwar nicht, ne, ich habe nicht alles perfekt gelöst in diesen 6 Monaten, aber ich war bereit und ich wusste, was auf mich zukommt. Aber was mir damals leider gefehlt hat und was ich jetzt schon häufiger gehört habe von Betroffenen, mit denen ich mich ausgetauscht habe im Nachgang, worüber aber sonst kaum jemand spricht, ist das ganze Thema Mindset. Also wie denke ich über mich selber? Wie spreche ich mit mir, wenn keiner zuhört? Welche Routinen trage ich Tag für Tag in mein neues Leben? Weil, sind wir mal ehrlich, ein Magen, der ist schnell verkleinert. Das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Aber das, was in deinem Kopf passiert, das ist mindestens genauso entscheidend. Und genau das ist aber was im MMK leider in vielen, vielen Kliniken noch zu kurz kommt, weil sich wirklich nur auf die faktischen Themen, so diese typischen medizinischen Disziplinen fokussiert wird. Das heißt, es wird viel über Ernährung gesprochen, aber wenig über Selbstbild, emotionale Muster oder die neuen Gewohnheiten, die du wirklich dir aneignen musst, damit du langfristig glücklich bleibst. Und das habe ich damals auch bei mir einfach gemerkt. Und ich glaube, ich habe in der allerersten Folge schon erzählt, dass ich ja auch nicht nur die normale Länge des MMK gemacht habe, sondern ein ganzes Jahr, weil ich nach den ersten Monaten gemerkt habe, irgendwie, das funktioniert nicht. Und anstatt, dass das Gewicht runtergeht, geht es immer weiter hoch. Das heißt, ich habe insgesamt über ein Jahr MMK gemacht. Ich habe in dem Jahr fast 10 Kilo zugenommen, weil ich einfach noch nicht an diesen Themen gearbeitet habe. Und das ist mir zur Mitte ungefähr klar geworden. Und ich habe dann für mich entschieden, ich muss irgendwas ändern, weil ich dachte zwischendrin, ich habe alles verstanden, weil ich war brav bei den Terminen, aber innerlich habe ich einfach weiter nach den alten Mustern funktioniert. Und erst als ich mir dann nach ungefähr 3-4 Monaten externe Unterstützung geholt habe, wurde mir dann klar, okay, es geht nicht nur um Ernährungspläne und Muster und diese typischen Dinge. Ich brauche halt wirklich diesen mentalen Neustart und ich muss mir meine Themen genau angucken. Ich brauche Struktur, ich brauche Reflexion, ich brauche Tools, ich brauche Begleitung. Und das war für mich unglaublich wichtig und der absolute Game Changer. Und weil ich von vielen anderen Betroffenen schon gehört habe, dass es ihnen ähnlich ging, sie aber diese Unterstützung nicht bekommen haben, weil sie gar nicht wussten, wo sie eigentlich suchen und anfangen sollen, habe ich mich entschieden, ich möchte anderen Betroffenen helfen und habe deshalb zum Beispiel auch mein Coaching-Angebot ins Leben gerufen. Und deshalb gibt es Bariatric Annie, weil ich gesehen habe, wie viele Menschen da draußen mit den gleichen Fragen und Unsicherheiten kämpfen. Und weil ich heute sagen kann, es geht anders, es geht leichter und du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Du kannst dir Hilfe suchen. Hilfe ist da. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt, aber mal Butter bei die Fische. Wie läuft das Ganze denn wirklich konkret ab? Und vielleicht fange ich mal mit der Dauer an, weil für die meisten Betroffenen dauert das MMK 6 Monate, manchmal auch länger. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn du einen besonders hohen BMI hast oder Folgeerkrankungen, die wirklich sehr drastisch sind, dann gibt es unter Umständen auch die Möglichkeit, das MMK auf 3 Monate zu verkürzen. Das ist aber was, das wird dir dein Adipositas-Zentrum im Erstgesprächstermin erzählen. Und du bekommst danach, beziehungsweise musst dir danach Termine vereinbaren, sobald du dein Erstgespräch im Adipositas-Zentrum hattest, sowohl bei einer Ernährungsberatung. Typischerweise musst du da in monatlichen Abständen Termine machen, das heißt 6 Termine insgesamt über den Zeitraum von 6 Monaten. Du brauchst meistens zumindest einen Termin bei einem Psychologen oder einer Psychologin oder zumindest brauchst du ein psychiatrisches Gutachten, das so ein bisschen feststellt, wie ist deine Historie, gibt es irgendwelche Essstörungen, andere psychische Erkrankungen, die quasi einer OP entgegenstehen. Und dann musst du schauen, wie du das ganze Thema Bewegung abdecken möchtest. Also ob du das für dich alleine löst, im Rahmen von Fitnessstudio, Mitgliedschaft, Reha-Sport, Bewegung im Alltag oder ob du auch da vielleicht schaust, ob dein Adipositas-Zentrum auch gewisse Angebote hat, die du nutzen kannst. Und ich hatte ja eben schon mal die 3 großen Säulen für das MMK entwickelt und insgesamt geht es halt um diese 3 Themen, also Ernährung. Und da kann ich ja mal erzählen, was ich machen musste. Ich hatte insgesamt 7 Termine, das heißt ein Erstgespräch und 6 Folgetermine in Monatsabständen bei einer Ernährungsberaterin oder einer Diätassistentin. Und da haben wir halt gemeinsam analysiert. Ich musste erstmal Ernährungsprotokoll führen für 7 Tage, wo wir dann drauf geschaut haben am Anfang, wie ist denn der Status quo, was esse ich denn aktuell? Und dann gemeinsam geguckt haben, wie kann man das Ganze verändern? Wo kann ich zum Beispiel Kohlenhydrate reduzieren? Wo kann ich mehr Gemüse einbauen? Wo habe ich Proteinquellen, die ich besser nutzen kann? Wo sind vielleicht Dinge, war jetzt bei mir nicht der Fall, aber manche trinken halt viel Säfte vielleicht oder zuckerhaltige Getränke, dass man die eher durch Wasser ersetzt. Das wird sich dann eben angeschaut, dass man überhaupt erstmal die ersten 2-3 Monate reinkommt, gesunde Ernährungsweisen zu lernen. Und dann ging es bei mir weiter, dass wir so ein bisschen über die OP-Vorbereitung gesprochen haben. Das heißt, wir haben konkret darüber gesprochen, wie läuft die Eiweißphase vorher ab? Worauf muss ich da achten? Wie läuft die erste Flüssig- und Breiphase nach der OP ab? Wie läuft es dann mit Getränkeversorgung, mit Nährstoffversorgung, Supplementen und so? Darüber haben wir sehr, sehr viel gesprochen. Und ich habe auch viele Proben mitbekommen und konnte mich da sehr gut austauschen und habe mich da zumindest, was so dieses faktische Thema Ernährung angeht, nochmal sehr, sehr gut aufgehoben und beraten gefühlt. Bei dem ganzen Thema Bewegung musste ich insgesamt über 6 Monate ein Bewegungsprotokoll führen. Das heißt, ich musste wirklich jeden Tag dokumentieren, was war meine Bewegung. Und dabei ist zu differenzieren zwischen, ich gehe mal eben mit meinem Hund hier spazieren, ganz chillig, der schnuppert dann irgendwie an jeder Ecke so ein bisschen und wir machen 5-mal Pause. Das zählt natürlich nicht, sondern es ging darum, wie kann ich Bewegung steigern. Und ich musste, und das da ist die Latte tatsächlich auch echt niedrig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, 2 Stunden pro Woche dokumentieren. Das heißt, wenn ich mal walken gegangen bin, dann vielleicht noch eine Runde Fahrrad gefahren bin oder ich war bei der Aquafitness oder ich war im Fitnessstudio einmal für eine Stunde irgendwie Krafttraining machen. In der Kombination habe ich die 2 Stunden pro Woche gut geschafft. Und es ist aber wichtig, dass du wirklich über die gesamten 6 Monate alles dokumentierst und diese 2 Stunden pro Woche permanent schaffst. Und wenn du es mal nicht schaffst, dann fängst du wieder von vorne an. Das ist quasi das, was motiviert, wirklich dran zu bleiben. Und ich weiß, dass einige Adipositas-Zentren gesagt haben, man muss die Bewegung nachweisen, da muss jemand gegenzeichnen oder man muss hinterher die Ergebnisse der Fitness-Checker beilegen oder so, das musste ich alles nicht, sondern ich musste nur unterschreiben, dass das, was ich angegeben habe an Bewegung, der Realität entspricht. Und da muss ich sagen, finde ich, dass mein Adipositas-Zentrum wirklich eine gute Einstellung hatte, weil die auch sagten, naja, also sie sind doch ein erwachsener Mensch. Und wenn sie sagen, sie haben das gemacht, warum sollten wir ihnen nicht glauben? Also bei niemandem anderen muss man hier noch irgendwie jemanden unterschreiben lassen, das ist doch lächerlich. Und das fand ich halt super, weil natürlich fällt es mir leichter, nach einem langen Arbeitstag vielleicht eher nochmal eine Runde walken zu gehen, als permanent ins Fitnessstudio zu laufen. Also dadurch soll eben auch die Hemmschwelle für Bewegung so niedrig wie möglich gestaltet werden. Gerade wenn das vielleicht ein Thema ist, was für dich neu ist, wo du dich bisher einerseits entweder vorgesträubt hast, weil es dir unangenehm war oder einfach, weil auch dein Körper dir das gar nicht mehr so zulässt. Und das soll eben, und wenn es nur ist, dass du mit Hockergymnastik anfängst oder dass du zu Hause auf der Stelle spazieren gehst beim Fernseh gucken, das zählt alles als Bewegung. Also ich meine, alles, was zusätzlich ist zu deinem Alltag, ist das, was als Bewegung hier reinzählt. Genau, und die dritte Säule ist im Prinzip so ein bisschen auch die Vorbereitung auf die OP. Das heißt, du brauchst verschiedene Untersuchungen, ein großes Blutbild in der Regel, um zu gucken, gibt es da irgendwelche Defizite. Ich brauchte, wie gesagt, ein psychiatrisches Gutachten, wo eben einmal ausgeschlossen wurde, dass irgendwelche akuten Essstörungen dem Ganzen entgegenstehen. Da möchte ich aber auch sagen, weil da gibt es wohl auch sehr, sehr viele Unterschiede und Missverständnisse, dass wenn du zum Beispiel, und so war es bei mir, ich hatte eine diagnostizierte Binge-Eating-Störung und war deswegen in Behandlung, das heißt, die war auch noch nicht abgeschlossen oder hatte ich noch nicht hinter mir gelassen. Und ich hatte dann aber das Gutachten von meiner Therapeutin, die gesagt hat, wir sind gut in Behandlung, ich begleite das gut und wir halten trotzdem oder ich halte trotzdem die OP für einen wichtigen Weg, einfach von der körperlichen Komponente diesen Essanfällen entgegenzuwirken. Das heißt, nur wenn du eine Diagnose hast, heißt das nicht gleich, dass du nicht operiert werden kannst, sondern es kommt dann darauf an, wie ausgeprägt ist das und wie sehr bist du da schon dran, weil da muss ich halt auch ganz ehrlich mit dir sein, ich glaube, wenn du gerade mitten in dieser Binge-Eating-Störung bist und du hast dich noch gar nicht damit auseinandergesetzt, was sind deine Trigger, warum isst du und also wirklich, das noch überhaupt nicht für dich angegangen bist und dich dann operieren lässt, ich glaube, dann ist einfach, und das ist halt eine Realität, dann ist die Gefahr für eine Suchtverschiebung, wenn du nicht mehr essen kannst, um Gefühle zu kompensieren, dass du dann zum Beispiel, das passiert leider sehr häufig im Nachgang, da reden auch viele Leute nicht drüber, dass du zu Alkohol greifst, dass du zu Glücksspiel dich wendest, dass du ein ungesundes Kaufverhalten entwickelst, also dieses Kompensieren des Essens, dass da die Gefahr sehr groß ist. Und deswegen ist es halt einfach wichtig, dass da jemand mit Fachkenntnis vorher drauf guckt und im Zweifel dir vielleicht empfiehlt, dir vorher nochmal psychologische oder psychiatrische Hilfe zu suchen, bevor du den Schritt der OP gehen kannst. Aber wie gesagt, das heißt nicht immer automatisch, dass es dann nicht geht. Das möchte ich auch nochmal sagen. Genau, jetzt habe ich dazu sehr viel gesagt. Eine Magenspiegelung muss auch immer noch gemacht werden, einfach um auszuschließen, dass es irgendwelche Folgeerkrankungen gibt. Und was man auch sagen muss, ist, gerade wenn du einen Magenbypass hast, dann ist es in den meisten Fällen hinterher nicht mehr möglich, eine Magenspiegelung zu machen. Das heißt, es wird vorher nochmal eine Magenspiegelung gemacht, es wird nochmal eine Probe entnommen, ob da irgendwelche Bakterien sind, einfach um sicher zu gehen, weil wenn man es hinterher nicht mehr spiegeln kann, dann muss man schon relativ sicher sein, dass vorher keine Befunde sind, die kritisch sein könnten, die irgendwie darauf hindeuten könnten, ne, da könnte ein Magengeschwür auf dem Weg sein oder entstehen oder gibt es Risikofaktoren. Da einfach nur safe zu sein, das abzusichern, genau, das ist gehört eben auch zu den Vorbereitungen. Und das, was ich noch machen musste, ich musste nochmal ins Endokrinologikum gehen und dort wurde nochmal ein Cortisol-Test gemacht, um eben zu schauen, ja, ob da alles in Ordnung ist oder dem Ganzen etwas entgegensteht. Das heißt, ne, auf sämtlichen Ebenen, das hatte ich ja schon gesagt, wird geguckt, bist du so weit aufgestellt, dass nichts gegen die OP spricht. Und du bekommst überall Atteste, Berichte, Protokolle und das musst du sammeln und später dann bei deinem Adipositas-Zentrum abgeben nach dem MMK, weil das braucht man später auch alles für die Krankenkasse. Wie gesagt, ich kenne nur den Stand in Deutschland, wenn du aus anderen Ländern kommst oder dich im Ausland operieren lassen möchtest, was ja auch als Möglichkeit im Raum steht, dann mögen da andere Richtlinien gelten. Dies ist eben das, was gerade geltendes Recht in Deutschland ist. Und ich hatte, und ich glaube, das habe ich in der letzten Folge schon mal erzählt, das Glück, dass ich gar nicht den Antrag bei der Krankenkasse selbst stellen musste, sondern ich habe quasi eine Checkliste für das MMK von meinem Adipositas-Zentrum bekommen. Das habe ich abgearbeitet, dann habe ich alle Unterlagen dorthin geschickt, die haben das geprüft. Und als sie dann festgestellt haben, ich habe alles, habe ich den Termin fürs OP-Vorgespräch bekommen, die OP wurde geplant. Und die haben parallel zur OP quasi dann den Antrag für die Krankenkasse fertig gemacht, weil sie gesagt haben, sie behandeln alle Patienten, Patientinnen nach Leitlinie und sorgen dafür, dass alle Dokumente und ne, alles genau nach Leitlinie ist und dann operieren sie aber auch. Sie haben nämlich gesagt, wenn sich jemand das Bein gebrochen hat oder irgendwelche anderen schwerwiegenden Erkrankungen sind, dann fragt man ja auch nicht vorher erst die Krankenkasse, ob sie das bezahlt, sondern dann wird ja auch operiert, um ne, schnellstmöglich Hilfe zu leisten. Und sie haben, mein Arzt sagte damals wirklich wortwörtlich zu mir, ich finde es ein Unding, dass übergewichtige Patienten und Patientinnen so entmündigt werden, dass sie vorher darum fragen müssen, operiert werden zu dürfen, wenn sie doch sich um ihre Gesundheit kümmern und einen Schritt gemäß Leitlinien gehen und sich gemäß Leitlinien behandeln lassen wollen. Und deswegen hat mein Adipositas-Zentrum, und ich weiß, das machen sehr viele, operiert, ohne dass die Krankenkassenzusage da war. Und ich habe seitdem auch nie wieder irgendwas gehört. Ne? Also alles ist super und das Risiko geht dann auch auf quasi die Kappe der Klinik, nicht auf deine. Und jetzt habe ich ganz viel erzählt und ich weiß, das klingt erstmal super viel und super verwirrend, aber du bekommst von deinem Adipositas-Zentrum in der Regel, und ich sage in der Regel, weil in meinem ersten Zentrum, wo ich mich vorgestellt hatte, war das leider nicht so. Da wurde ich ziemlich mit allein gelassen, da habe ich wirklich nur eine Checkliste an die Hand gekriegt und dann war so, ja, müssen sie halt gucken, wo sie die Hilfe finden. Deswegen, das war einer der Gründe, warum ich mich dann auch entschieden habe, mir nochmal andere Adipositas-Zentren anzugucken. Und in dem, wo ich nachher auch operiert wurde, da habe ich wirklich so ein Stapel von Zetteln bekommen mit, was muss ich machen, wo finde ich die Anlaufstellen, welche Möglichkeiten habe ich. Vorlagen bekommen. Also wirklich wie so ein kleines Booklet als Anleitung fürs MMK. Und das konnte ich dann wirklich Schritt für Schritt abarbeiten. Und ich habe auch gemerkt, je weiter ich vorangeschritten bin im MMK, desto einfacher ging das. Also wirklich Schritt für Schritt. Und es muss nicht von Anfang an alles perfekt sein. Also ich habe auch gemerkt, am Anfang habe ich wirklich nur das Minimum an Bewegung gemacht. Und es hat sich dann über die Zeit gesteigert, weil ne, das ist ja auch das Ziel, dass man da eingegroovter wird, dass man besser wird, dass man aber einfach erstmal startet. Und man muss halt bereit sein, ehrlich hinzuschauen, was ändern zu wollen und dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist die Voraussetzung. Und wenn man das macht, dann wird das MMK gut laufen und dann ist es auch tatsächlich die bestmögliche Vorbereitung auf die OP. Und ich möchte jetzt aber auch noch ein bisschen Retalk machen, weil es dir vielleicht ähnlich geht. Ich würde behaupten, bevor ich ins Adipositas-Zentrum gegangen bin und mir diesen Weg gesucht habe, würde ich mich als Diätprofi bezeichnen. Also ich kann dir nicht sagen, und ich glaube, das habe ich in der ersten Folge auch schon oder mehrfach sogar schon erwähnt, ich glaube, ich habe alle Diäten, Kuren, Challenges ausprobiert auf dieser Welt, die es gibt, ne? Und ich habe mir echt gedacht, so, ey, ganz ehrlich, was soll ich denn jetzt noch lernen, was ich nicht weiß, weil am Ende weiß ich alles über Abnehmen. Ich weiß, wie es geht, aber ich kriege es halt einfach nicht hin. Das war mein Gedankengang, weil, ganz ehrlich, faktisch hätte ich das runterrattern können. Ich hätte dir die Punkte für 10.000 Lebensmittel erzählen können. Ich hätte dir die Kalorien erzählen können. Ich hätte dir genau erzählen können, wie man das macht. Kaloriendefizit und so und Bewegung und dies und das und jenes. Das heißt, das Was habe ich total verstanden und total verinnerlicht, aber das Wie setze ich es wirklich konkret um, das hat mir gefehlt. Und das habe ich im Rahmen des MMK verstanden, weil das ist kein One-Size-Fits-All. Und da hilft auch nicht dieses, du brauchst mehr Disziplin und am Ende ist es ganz einfach. Und ja, natürlich ist es am Ende einfach, weil ne, du musst ein Kaloriendefizit fahren und dann nimmst du ab, das ist mir auch klar. Aber warum schaffe ich es denn nicht? Warum steht denn bei mir das emotionale Essen dagegen? Warum brauche ich denn mehr, als ich eigentlich essen sollte? Und ich habe für mich halt im MMK und gerade auch in den Diskussionen mit meiner Therapeutin gelernt, dass Essen für mich oft Trost war. Und dass es mir geholfen hat, Gefühle zu kompensieren, mit denen ich mich nicht auseinandersetzen konnte oder wollte. Und dass ich mir zum Beispiel auch nie erlaubt habe, stolz auf mich zu sein. Und ganz wichtig, und das möchte ich dir auch sagen, wenn du ähnlich fühlst, dass ich nicht schwach war, sondern dass ich einfach Unterstützung gebraucht habe und Alternativstrategien. Und heute weiß ich, dass das MMK mir wirklich diesen Grundstein gelegt hat. Und nicht nur für den körperlichen Weg, sondern wirklich für meine innere Heilung und für mein neues Leben. Und dafür bin ich so, so dankbar. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ganz viel für dich mitnehmen. Das MMK ist viel mehr als eine Pflichtveranstaltung. Es ist dein persönlicher Kompass. Und wenn du merkst, dass du bei bestimmten Themen, die ich genannt habe, Unterstützung brauchst, gerade beim Mindset oder beim emotionalen Essen oder neuen Routinen, und das geht sehr vielen so, dann darfst du dir diese Hilfe holen. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Und wenn du magst, dann schau doch gerne mal auch auf meinem Instagram-Profil bariatric.anni vorbei. Und wenn du mir eine DM schreibst mit MMK, sende ich dir sogar kostenlos meine MMK-Checkliste zu, die du als Fahrplan für dein MMK nutzen kannst. Kostenlos und wirklich unverbindlich. Die hat ganz viele tolle Reflexionsfragen, super viel Motivation und persönliche Tipps von mir. Und in der nächsten Folge, da schauen wir uns dann die sogenannte Eiweißphase vor der OP ganz genau an. Und vielleicht denkst du jetzt gerade, oh nein, da graut es mir schon so vor, um Gottes Willen. Und ja, ich kann es verstehen, so ging es mir auch. Das war, glaube ich, das, wovor ich am meisten Schiss hatte. Aber sie hilft deinem Körper, sich bestmöglich auf die OP vorzubereiten. Und am Ende ist sie auch wirklich gar nicht so wild. Und ich zeige dir, warum sie so wichtig ist und wie du sie richtig gut meistern kannst, weil ich habe in meiner Zeit ein paar Tipps gesammelt, die ich mit dir teilen werde. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib stark, bleib du. Alles Liebe, deine Annika.